Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Alex Fassmann und Anselm Lenz von der Internetplattform Haus Bartleby zu Gast bei Johnny Häusler. Alex Fassmann und Anselm Lenz sind beide norddeutsche Kinder der 80er Jahre. Sie studiert Sozialwissenschaften und absolviert ein Volontariat in einer Tageszeitung. Er studiert Kulturwissenschaften und arbeitet nebenbei als Metallarbeiter, bevor er Dramaturg wird. Alex Fassmann arbeitet in Berlin als Online-Redakteurin, als ihr von der SPD angeboten wird, die Internetpräsenz der Partei revolutionär neu zu gestalten. Sie sagt begeistert zu, doch nach einem Jahr enttäuschter Erwartungen kündigt sie. Zum Zwecke der Selbstfindung fährt die Journalistin daraufhin im Wohnmobil durch Italien. Bei einer Olivenernte in Sizilien lernt sie den als Dramaturg arbeitenden Anselm Lenz kennen. Eine fruchtbare und folgenschwere Begegnung.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montagabend dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach für alle, die es wieder verpasst haben, trotz Twitter und Facebook und überhaupt trotz Hinweisen auf allen Kanälen, die es trotzdem verpasst haben, die könnt ihr dann nachhören bei Soundcloud und auf viele andere Wege, iTunes, Podcast und was es alles gibt. Wir reden heute mit den Gründern, Machern und Macherin vom Haus Bartleby. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Alex und Anselm.
Hallo.
Schönen guten
Hallo,
Tag.
Johnny.
Schön, dass ihr Zeit hattet und euch diesem, mit mir zusammen, diesem wunderbaren Thema widmen werdet, der Karriereverweigerung.
Ja.
Das ist eines der vielen Stichwörter, die man findet, wenn man auf eurer Website stöbert. Was ich gemacht habe, ich habe sogar einige der Texte gelesen. Ich habe mich sogar registriert für das Hinterzimmer.
Genau. Ja.
Ich wollte gerade sagen, für den Backstage-Raum. So ähnlich.
Ja.
Das Haus Bartleby mit dem Zitat, I would prefer not to. Da muss man gleich am Anfang mal ein bisschen was zu sagen, oder?
Ja, vielleicht in Bezug auf die Herleitung, woher sozusagen der Name kommt. Haus Bartleby, I would prefer not to, ist ein Satz aus dem Roman Herman Melvilles, eine Erzählung, die schon 150 Jahre alt ist, also so neu ist das gar nicht. Und Bartleby ist dort in einer Anwaltskanzlei in der Wall Street Kopist und beginnt da seinen Job auch relativ pflichtbewusst und macht das so, wie man das so macht. Und eines Tages beginnt er aber, das einzustellen, diese Arbeit, die sich dann als relativ sinnlos erweist. Und aber mit der Begründung oder mit dem Satz, I would prefer not to, was natürlich eine sehr schöne und höfliche Absage an das ist, was er da zu tun hat. Und das einfach dabei belässt. Und ja, die Geschichte, also wir finden das eine schöne Haltung, sich überhaupt erstmal diesen Satz zu trauen, zu sagen.
Der ist auf Englisch so viel schöner als auf Deutsch, oder? Wenn man auf Deutsch vielleicht eher sagen würde, ich möchte lieber nicht.
Ja, genau, ich möchte lieber nicht. Oder ich würde bevorzugen, es nicht zu tun. Ist natürlich ganz schön.
Ja.
Also das kann die deutsche Sprache dann schon auch. Aber letztendlich finden wir die Haltung dahinter interessant, tatsächlich in den Zeiten dieser sogenannten modernen Arbeitswelt, sich das zu trauen und das zu sagen und das auch zu meinen und sich darin dann aber zu verbünden. Weil wenn jemand die Geschichte kennt, die endet relativ tragisch, also Bartleby stirbt dann am Ende im Gefängnis, blieb aber eben eine einzelne Person, die sich darauf zwar berufen hat, aber dabei blieb es auch. Und wir finden es einfach interessant, uns zu verbünden und zu kooperieren in dieser Ansage und Absage und daraus Neues entstehen zu lassen.
Es geht also nicht, und das ist das, was man natürlich verstehen muss, es geht ja nicht darum, nichts mehr zu tun.
Genau, Verweigerung ist nur der Anfang. Ja, und es geht sozusagen nicht um einen Absprung in ein total asketisches Leben oder ein Hippie-Aussteigertum oder sozusagen auch eine gewalttätige revolutionäre Pose, sondern zunächst mal das Gefühl, das viele Menschen teilen, nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, und zwar nicht aus dem Grund sozusagen selber zu versagen, denn durchaus bemüht, etwas beizutragen zur Gesellschaft, aber sozusagen sich zu fragen, worin sie da eigentlich sind. Und da ist Bartleby sozusagen der erste Slacker der Literaturgeschichte, der sozusagen auch scheitert an den industriellen Prozessen und einer Arbeitswelt, die vollkommen entfremdet ist.
Wann ist das Buch entstanden, wisst ihr das?
Mitte des 19. Jahrhunderts, 1860 circa.
Ja.
Ich bin dir ins Wort gefallen, entschuldige bitte.
Kein Problem. Und er ist eben Aktienkopist, also oder Aktenkopist, der schreibt Akten ab für einen Notar und Anwalt, der ihm eigentlich auf Wohlwollen gegenübersteht, aber eben sozusagen in einer sehr großbürgerlichen Art und Weise und sich das dann auch sozusagen besieht, was dieser Typ da so macht und auch dann nichts mehr macht. Bartleby geht weiterhin zur Arbeit, zieht schließlich auch in sein Büro ein, also wird zum Besetzer und lebt dann dort schließlich, bis er dann tragischerweise da rausgeworfen wird und dann schließlich auch in einer modernen Verklappungsanstalt für zum Menschenmüll erklärte, dann auch dahin sieht und stirbt. Ja, aber sozusagen, das ist tragisch, aber dem kann man ja etwas entgegensetzen und zwar ein Konzept, wie man vielleicht aus dieser empfundenen und tatsächlich auch realen, beweisbaren Sinnlosigkeit vieler Tätigkeiten entgegenstellen kann.
Das ist also eigentlich das Kernthema, ne? Das ist, dass sich ja viele Menschen die Frage stellen, ist das, was ich tue, überhaupt in irgendeiner Form sinnvoll auch? Also das führt ja auch Leute dazu, dass sie zum Beispiel noch dass sie noch freiwillig soziale Aufgaben machen oder so, weil sie den Eindruck haben, der Job, den ich habe, der ist okay, der ernährt mich irgendwie, aber ich empfinde, also er erfüllt mich nicht mit Zufriedenheit oder so.
Ja, absolut. Aber alleine die Sinnfrage alleine ist es dann nicht nur, glaube ich, sondern auch der Verlust beziehungsweise die nicht vorhandene Teilhabe an dem, was man da tut. Und das hat wieder sehr strukturelle Gründe, also was einfach aufs Eigentumsproblem zurückzuführen ist, sei es der Betriebe oder sei es eben auch der Not, die Miete zu bezahlen an einen Eigentümer. Also all das sind ja sozusagen Zwänge, die selbst gemacht sind, also beziehungsweise so gewollt sind und denen man sich ausgesetzt fühlt und dann einfach einen Job macht, den man machen muss, beziehungsweise es einen darin hält.
Genau. Also sozusagen die Illusion von Freiheit und Demokratie relativ schnell endet, wenn man da in der unteren bis mittleren Skala unterwegs ist, was schon mal 80-90% der Bevölkerung sind. Und was wir sozusagen versuchen mit dem Haus Bartleby, ist ein Versuch zu hinterfragen, was wir eigentlich tun, wenn wir arbeiten, für wen wir arbeiten, warum wir das tun, zu welchen Konditionen auch wir das tun. Ja, man kann auch mal über Zahlen sprechen, warum denn nicht? Und an wen wir Miete bezahlen, wenn wir Miete bezahlen und warum wir das tun. Es gibt ganz viele Leute, die sich diese Fragen nicht stellen. Also ich zum Beispiel auch nicht, obwohl ich eigentlich immer mir zuschreiben würde, doch irgendwie mal kritisch gedacht zu haben, vieles gelesen habe und so mich immer interessiert habe. Aber sozusagen das Phänomen Miete habe ich als in Gänze nie hinterfragt. Die Miete ist zu hoch oder so, kann ich mir das leisten? Aber trotzdem war ich dann, als ich, wie man so sagt, von zu Hause auszog, dann vollkommen davon überzeugt, dass das vollkommen richtig so ist und war dann auch irgendwie fast schon stolz, so die erste Überweisung auszufüllen. Toll, das ist jetzt mein eigenes Leben und so. Und das ist ja auch gut und richtig, sozusagen so ins Leben zu gehen. Nur das Phänomen Miete als solches habe ich nicht hinterfragt. Und das kann man aber tun. Mhm. Und solche basalen, grundsätzlichen Fragen wollen wir mal wieder aufwerfen und dabei die gute Laune aber auch nicht verlieren.
Dann werden wir das in den kommenden 2 Stunden, naja, jetzt nicht mehr ganz 2 Stunden, aber werden wir das in den kommenden 1 Stunde 50 Minuten auf jeden Fall mal versuchen, noch ein paar Fragen aufzuwerfen. Ihr habt aber auch sehr schön passend zum Thema Musik ausgesucht. Das machen wir immer, dass die Gäste Musik mitbringen können. Und einige der Gäste geben sich dann auch die Mühe, dass es irgendwie zum Thema passt oder so. Und das habt ihr ganz toll gemacht und deswegen passt jetzt Deichkind mit Bück dich hoch natürlich ganz wunderbar. Ich habe mal ein Zitat von der Haus Bartleby Website mitgebracht. Ich lese das einfach mal vor. Junge Dummheitsverweigerer forschen am Ende einer Wirtschaft, wie wir sie kennen und verachten. Arbeit, wie wir sie definieren, ist eine Krankheit. Politik, wie wir sie kennen, eine Geriatrie. Eigentum, wie wir es vorfinden, ist ein Verbrechen in historischer Dimension. Bevor wir handeln können, müssen wir uns kennen. Bevor wir forschen können, müssen wir uns bilden. Bevor wir wirksam werden, dürfen wir uns verschwören.
Gefällt es dir?
Ich finde es super. Ich finde ganz viele der Texte super. Ich habe auch noch tatsächlich mir einen Bookmark gesetzt mit diesen Fragen, denen man so ausgesetzt ist. Speziell als, sage ich mal, Selbstständiger oder jemand, der viele verschiedene Sachen gleichzeitig macht oder versucht, die zu balancieren oder so. Ich kenne die Fragen auch alle. Können wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Man fragt sich natürlich trotzdem, wo kann das hingehen? Also ihr könnt ein Forum bieten. Wo sich Leute austauschen. Tun Sie das schon?
Ja, absolut. Also das Hinterzimmer ist jetzt, glaube ich, einen guten Monat eröffnet sozusagen. Also da haben sich jetzt rund 100 Leute angemeldet. Und da schreiben auch schon Leute was. Was mir tatsächlich auffällt ist, und das mag vielleicht auch an der Sprache liegen, die wir da so ein bisschen setzen, ist, dass sich jeder, der etwas schreibt, der schreibt das mit Hintergedanke, mit Verstand und hat das einmal durchdacht. Also sprich, die Leute geben sich Mühe. Also es wird nicht so, wie man das vielleicht sonst von einigen Foren manchmal so ein bisschen kennt, zugemüllt. Ansonsten spielt sich aber auch nicht nur vieles im Forum ab, sondern die Leute melden sich direkt bei uns. Wir haben ja auch noch E-Mail-Adressen, die wir anbieten, wenn sie direkt mit uns in Kontakt treten. Dann haben wir jetzt schon wir haben jetzt ja auch ein kleines Büro in Neukölln, haben wir dort auch schon einige getroffen, die sich dann einfach mal, wo man sich da in unsere netten samtblauen Sessel setzen kann und darüber spricht, was so bei demjenigen gerade los ist und in welcher Weise er sich einbringen will. Da hatten wir gestern Abend zum Beispiel gerade erst ein Treffen mit jemandem, der sich da bereit erklärt, all das, was wir so machen, zu dokumentieren zum Beispiel. Okay. Dass wir das für die Seite dann auch benutzen können, dass Leute, die vielleicht nicht in Berlin leben, weil da gibt es viele, also wir haben tatsächlich mittlerweile aus ganz Deutschland irgendwie Leute, die sich gemeldet haben und der Schweiz und Österreich.
Du meinst, es gibt Karriereverweigerer in München?
Ja, erstaunlicherweise. Also oder zumindest aus Bayern gab es jetzt erst vor kurzem eine relativ große Welle. Nun ja, und genau, das ist so das eine, was da jetzt schon so ein bisschen passiert. Und da, wir sind ja jetzt auch noch dabei, weitere Formen zu finden, Leute dafür zu interessieren. Und da gibt es auch schon also aus meiner Sicht tolle Rückmeldungen von zum Beispiel einer jungen Filmstudentin, die sich jetzt bei uns gemeldet hatte und die da witzigerweise von ihrem Vater darauf aufmerksam gemacht wurde, weil er der Ansicht war, sie sei zu unpolitisch.
Ja, heute Mittag haben wir einen jungen Werber, Ex-Werber getroffen, der keine Lust mehr darauf hatte, sozusagen die Leute auch noch durch den Kakao zu ziehen und jetzt etwas anderes macht, ein Magazin aufbaut, das sich Transform nennt und sozusagen andere Formen des Lebens versucht. Meiner Ansicht nach geht das noch so ein bisschen in so eine ästhetistische Richtung, also sozusagen fragt nach Lebensstilen und so weiter, aber das, ich meine, auch das ist schon ein Schritt, überhaupt zu sagen, ich möchte den Leuten nicht dieses Zeug verkaufen. Dann gibt es einen Ingenieur, mit dem wir gesprochen haben, der mit Leib und Seele, kann man sagen, Ingenieur ist, aber
Maschinenbauingenieur.
Maschinen baut und eben Maschinen baut in dem Sinne, dass er mit seinen Maschinen weiter mithelfen will, die Arbeit überflüssig zu machen, was eine sehr ehrenvolle Angelegenheit ist, sozusagen eine sehr schöne Sache ist. Und eben nicht Maschinen erfinden will, die sozusagen mit geplanter Obsoleszenz, also Maschinen, die einfach kaputt gehen, zu bauen und die Leute damit nur neue Konsumgüter irgendwie hinterher zu schmeißen, sondern eben tatsächlich etwas zu verbessern.
Das genau, der seinen Beruf sehr grundsätzlich begreift und tatsächlich auch etwas darunter leidet, dass der Trend eben ein anderer ist. Und das war für uns natürlich auch zunächst erstmal total spannend von so jemand, also der hat uns kontaktiert und hat angeboten, einen Text zu schreiben. Und eben genau aus dieser Sicht, also eigentlich der deutsche Maschinenbauer, der ja eigentlich hier der sozusagen das Grundfest unseres Fortschritts und Wohlstands sei und
sei,
eben, und
ja,
eben
der Ideologie nach,
die, ja. Der Fachkräftemangel und so weiter und all diese Mythen greift er darin auch so ein bisschen auf und entlarvt sie entsprechend. Das ist natürlich total interessant. Und so wächst das Ganze sozusagen inhaltlich, weil es ja am Ende unser eigens auferlegter Bildungsauftrag ist, sozusagen den Leuten, die den Hintergrund oder überhaupt Anregungen, Assoziationsräume zu geben, sich eine eigene Haltung dazu tatsächlich zuzulegen. Ob sie nun im Job sind oder nicht, das ist egal, sondern tatsächlich sich sozusagen zur Selbstermächtigung berufen fühlen, also beziehungsweise das Leben und egal wo sie sind, als Störfaktor auftreten können, wenn sie das Gefühl haben, hier ist was zu kritisieren oder hier liegt was schief und ihr eigenes Leben auch entsprechend mit Entscheidungen befüllen, die in eine andere Richtung weisen und nicht das unterstützen oder das letztendlich befüttern und das System erhalten, so wie es ist, weil das ist ja letztendlich...
Genau, und es kommen auch nicht nur Akademikerinnen, sondern eben auch, gestern haben wir jemanden getroffen, der Altenpfleger ist, beziehungsweise in diesem Job arbeitet und da auch nicht unglücklich ist. Es geht da auch nicht darum zu sagen, es ist mal sozusagen, wir sind in dem, was wir tun, alle vollkommen unglücklich oder es ist alles ganz schrecklich oder so, sondern es geht tatsächlich auch um letztlich ein ökonomisches Interesse und sozusagen dann darin doch irgendwie auch um die sogenannte Generation Y, meine Güte, viel beschädigt worden auch schon, aber dieses Y ist auch ein ganz schöner Buchstabe, so dieses fragt why, warum, sich diese Frage eben auch stellt. Also wie werden Verteilungsströme in der Gesellschaft überhaupt organisiert, warum ist es so? Und das aber sozusagen nicht aus so einer ideologischen Positionen irgendwie attackieren wollen, so irgendwie bei missmutigen Marxisten irgendwie jetzt den Kampf ausrufen wollen, sondern sich diese Frage irgendwie zum ersten Mal stellen. Denn das scheint mir schon der Fall zu sein, dass unsere Generation, die jetzt so um die 30 ist oder auch jünger ist oder auch ein Stückchen älter ist, nicht gelernt hat, wirklich eigene Interessen zu formulieren, auf ihnen zu bestehen.
Genau. Da das Bildungssystem ja nun entsprechend auch insbesondere in den letzten 20 Jahren darauf zugespitzt wurde, in die Verwertung zu führen. Also das ist letztendlich, darauf wurden wir alle getrimmt. Ich glaube, wir vielleicht fast noch weniger als die jungen Generationen, die jetzt gerade in den Schulen sind und darauf vorbereitet werden und entsprechend das nicht unbedingt das eigene Denken fördert und die Kritik und also die Kritikfähig, überhaupt die Fähigkeit, Kritik zu entwickeln und zu erkennen. Und das auch nochmal zum Thema sinnvolle Jobs sozusagen. Also eben selbst die Leute, die mit Tug und Recht behaupten können, sie machen eine sinnvolle Tätigkeit, wie zum Beispiel Altenpfleger, müssen sich natürlich zu Recht aber auch die Frage stellen können, ja, wofür? Also weil denen geht, also die verdienen einfach viel zu wenig. Und da gibt es wahnsinnig viele Jobs, das hat sich einfach auch in den letzten 20 Jahren exorbitant gesteigert, dass es einfach immer mehr Jobs irgendwie geschaffen werden, die teilweise sinnvoll sind, teilweise auch überhaupt nicht und einfach nicht und kein Leben ermöglichen, was eigentlich unser zivilisatorischer Fortschritt doch irgendwie, also von dem das doch eigentlich zu erwarten wäre. Also dann gibt es zum Beispiel im vergangenen Jahr gab es eine Studie zum Thema Niedriglohnsektor, der in Deutschland einfach so stark angewachsen ist wie in keinem anderen europäischen Land. Mhm. Und genau in diesem Jahr vom gleichen Institut kommt eine Studie zum Thema Vollbeschäftigung und die Politiker feiern, dass es jetzt irgendwie nah ist, dass die Vollbeschäftigung irgendwie zu verkünden sei. Ja, der Grund ist dafür, die Studie ein Jahr zuvor, es entstehen einfach nur noch Scheißjobs, von denen keiner leben kann, die aber sozusagen den Wert des Menschen angeblich sozusagen rechtfertigen, bestimmen. Denn du bist in Arbeit, du machst etwas, du musst dann trotzdem zum Jobcenter und deine Würde dort abgeben, um aufzustocken, um davon leben zu können, um die Eigentümerinteressen deiner Miete zu befriedigen. Aber ansonsten bleibt dir nichts.
Ich glaube, wir müssen das gesamte System stürzen. Das werden wir auch in dieser Sendung schaffen. Dazwischen hören wir aber immer Musik, damit das auch alles noch Spaß macht. Gleich geht's weiter hier mit Alex und Anselm. Jetzt könnte man denken, wenn man diese Sendung hört und sich denken, hier Alex und Anselm, wahrscheinlich schön geerbt von Oma und Opa und sitzen jetzt hier in ihren Sesseln im Neuköllner Club und machen sich Gedanken darüber, wie die Revolution von diesem Sessel aus stattfinden kann. Dem ist nicht wirklich so. Alex, du hast in deiner Kurzbio, du hast nur kurz geschrieben, du bist Arbeiterkind, was heißt das genau?
Ja, also mein Vater arbeitet seit 35 Jahren bei Volkswagen in Hannover, sehr pflichtbewusst, also wirklich, ich bin in einer sehr arbeitsamen Familie groß geworden. Meine Mutter ist Erzieherin, leitet da einen kleinen Kindergarten in dem Ort und ja, genau, also das ist so der Hintergrund. Mein Vater arbeitet in der Gießerei als Facharbeiter. Also ist jetzt auch keine, sondern macht das.
Als ob man sich rechtfertigen muss, oder?
Das ja.
Ist
schon, ja, ja.
Aber es ist ja spannend. Also man könnte ja denken, naja, die Akademiker-Kids wieder machen sich ganz viel Gedanken, ja. Haben sie Arbeiterklasse und sprechen aber ihre Sprache nicht.
Ja, das kann ja auch sein, dass wir sie nicht wirklich sprechen, aber man kann sich ja zumindest darum bemühen und es ist so qua Herkunft jetzt nicht sozusagen, sind wir jetzt nicht irgendwelche Verrannten, hoffe ich doch zumindest nicht irgendwelche Verrannten voll Idioten, die jetzt irgendwie versuchen, mal die Welt zu kurieren, zumal das ja auch niemals die Aufgabe einer kleinen Gruppe sein kann. So. Also ich komme aus dem Hamburger Plattenbau, also aus dem westdeutschen Plattenbau in Hamburg, eine Arbeitersiedlung, und hänge in gewisser Weise auch daran. Also ich habe zwar das eine oder andere sehen dürfen in meinem Leben, so nachdem ich mir durch einen Job als Metallproduktionshelfer in der Fabrik mir aufs Studium oder eine Studienzeit selber finanziert habe und so, und bin dann irgendwie da doch auch so eine kleine Karriere hingelegt, zumindest fühlte es sich manchmal so ähnlich an. Und das begreife ich auch als Glück, dass ich da so bürgerliche Umgangsformen oder so die Verbesserung des Lebens und so auch lernen konnte. Gleichzeitig habe ich aber auch sehr viele sehr reiche Leute kennengelernt im Hamburger Kulturklüngel, wo man dann auch diese unglaubliche innere und äußerliche Leere erleben kann von Leuten, die sich um nichts mehr kümmern müssen, die also auch keine Arbeit mehr machen müssen und auch irgendwie nicht richtig wollen, dann wollen sie irgendwie Kunst machen, aber das wird dann immer ganz fürchterlich und wird auch nie fertig und klappt nicht und so. Und was da sozusagen auf beiden Seiten, also bei den Armen, wie auch bei den Reichen, für Defizite vorhanden sind.
Mhm. Ihr seid ungefähr 16, 17 Jahre jünger als ich. Trotzdem habe ich den Eindruck von dem, was ihr gerade beide erzählt habt, dass wir alle drei, wie wir hier sitzen, sind so ein bisschen die Nutznießer der Elterngeneration, die sich dafür eingesetzt hat, dass es ihren Kindern mal besser geht als ihnen selber. Was ja schon impliziert, dass sie selber nicht so richtig zufrieden waren mit dem, wie es gelaufen ist. Kann man das so sagen bei euch?
Ja, also ich denke schon. Und was wir aber erleben, und das haben wir uns nicht ausgesucht, wir sind ja alle sozusagen in die Welt hineingeboren, ohne uns auswählen zu können, in welche, wann und warum, erleben aber seit mindestens 2 Jahrzehnten einen absoluten neoliberalen Backlash, der also sozusagen, und das, damit meine ich, dass sozusagen der Kapitalismus in wirklich auch die letzte Ritze hineinwuchert. Also so Freiräume, die unsere Eltern noch hatten, irgendwie lustig mit der Citroën-Ente rumzufahren, schmaler werden, dass so etwas wie lange Ausbildungszeiten zusammengekürzt wird, ja, die eine Errungenschaft, ja, sozialer Bewegung, dass jetzt durchaus damals noch der SPD, auch wenn sie heute eine ganz andere Politik macht, die Grünen auch, nämlich die Universität zu öffnen und als ein Bildungsaushandlungsraum, an dem man sich auch trifft, verabreden kann und auch schwärmen kann von einer besseren Zukunft und vielleicht auch Teile davon umsetzen kann, total zusammengekürzt wurde zu einer Art College-System. Also das habe ich genau Anfang der 2000er Jahre erlebt. Das fiel genau in die Zeit rein. Das war einer der letzte Jahrgang, der noch das Glück hatte, auf Magister studieren zu können und sich damit natürlich auch Zeit zu lassen, um Inhalte einsickern zu lassen, sich auch Musik zu machen, Veranstaltungen zu machen. Das habe ich auch voll ausgekostet. Und daraus auch was gemacht. So, und jetzt sieht man heute Philosophiestudentinnen, die über den Campus hetzen zum Bewerbungstraining. Ja, die Aufgabe von Philosophen ist doch sozusagen, ein universelles Bild der Zukunft und der Gegenwart zu entwerfen und auch daran zu forschen oder zu lernen und dieses Wissen weiterzugeben. Ja, und eben nicht sozusagen in die Verwertung gedrückt zu werden und zu sagen, ja, ein Philosoph kann vielleicht auch in der Werbeagentur jobben. So, das mag auch eine Tätigkeit sein, aber das ist doch nicht die Aufgabe, die den Charakter dieser Ausbildung ausmacht.
Und ich hätte euch auf das Stichwort Neoliberalismus hätte ich euch auch nochmal angesprochen, weil da muss man natürlich an eurer Stelle auch so ein bisschen aufpassen, ne? Dass man nicht in diese Ecke rutscht von wegen irgendwie, hey, wir wollen, dass du dein eigenes Ding durchziehst und werde zum Unternehmer und so. Das ist ja im Grunde genommen, verlangt man ja heutzutage von allen Menschen, du kannst alles, was du willst, du musst das nur durchziehen und so. Und eigentlich müssten wir alle am Ende ja Entrepreneure sein, wie man so schön sagt, im Startup-Zeitalter, und müssten eigentlich alle Arbeitgeber sein. Frage ist, wer dann noch für uns arbeiten soll, wenn wir das alle so durchziehen. Aber man kann das bei euch oder bei der Haltung, die ihr vertretet, gar nicht so genau so trennscharf sagen. Oder Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so, sondern es geht eigentlich um das ganze Prinzip.
Ja, also diese Trennung ist ja eigentlich schon ein Euphemismus. An dem wohnt ja eine Lüge. Das ist ja eine Lüge. Also sozusagen, wer arbeitet, auch der Arbeiter und die Arbeiterin, es gibt ja ihre Arbeit. Ja, also das ist auch so ein Grundmissverständnis und Teil einer neoliberalen Rhetorik vom Arbeitgeber, der sozusagen gönnerhaft so, ja, naja, ich schaffe einen Job für dich, aber bewerb dich bitte dann auch ordentlich, mach dich hübsch für mich, ich mag Arbeiter, die gut riechen, ja, dann kannst du bei mir in der Bewerbung machst du einen besseren Eindruck und so weiter. Nein, der Arbeiter, die Arbeiterin, und das sind wir letztlich alle, die wir in Angestelltenverhältnissen arbeiten oder nur für einen Auftragnehmer, ja auch viele Selbstständige sind ja eigentlich letztlich Arbeiter für einen größeren Betrieb, liefern zu, sind wir Arbeitgeber. Wir geben unsere Arbeit her und bekommen dafür Geld oder etwas Sicherheit. Und der Arbeitgeber, das, was wir jetzt Arbeitgeber nennen, der nimmt, das ist eigentlich ein Arbeitnehmer, der nimmt die entgegen und macht einen Mehrwert draus und schöpft da den Profit ab.
Das ist schwierig, das im allgemeinen Sprachgebrauch zu verankern.
Aber überhaupt das mal zu denken, ist ja, glaube ich, ja, für viele auch, also ist schon immer, also dreht einfach ein bisschen was in der allgemeinen Denke. Und tatsächlich das, was du ansprichst mit dieser Start-up-Szene, die ja im Grunde so ein bisschen auch als Alternative jetzt immer mal wieder gefeiert wird, ist natürlich auch ein Trugschluss, beziehungsweise ein Teil dieser vielen kleinen Pervertierungen, die so ablaufen, wenn man sich um was Neues, anderes bemüht, weil letztendlich ist das schön und gut, dieser Gründergeist, aber wenn es am Ende dann doch nur darauf hinausläuft, dass man alte Männern um Geld fragen muss, die, unter deren Fuchtel man dann auch entsprechend steht oder unter deren Druckszenarien, die sie ausüben, weil sie irgendwie ihr Geld da reingeben in etwas, ist das nichts anderes. Also es ist also die große Unabhängigkeit oder überhaupt das große andere oder beziehungsweise diese Unternehmen auch wieder nach den gleichen Regeln spielen.
Noch härteren Regeln eigentlich, wenn man mal so zurückdenkt an sowas wie Familienunternehmen, wo es eigentlich immer darum ging, ich habe jetzt eine Firma gegründet, weiß ich nicht, ich gründe eine Tischlerei in der Hoffnung ja auch, dass meine Kinder das vielleicht mal übernehmen oder einer von den vielen Kindern, die ich habe, oder eine das übernimmt und weiterführt, sodass das mehrere Generationen ernähren kann irgendwie. Und jetzt ist es ja so, dass eigentlich genau diese alten Männer, die das Geld reinpacken oder die ja gar nicht alt sein, ja auch viele Junge, die sehr viel Geld haben, die eigentlich geerbt, genau. Oder durch andere Startups verdient. Deren Ziel ja eigentlich nur ist, und die Rechnung ist ja eigentlich nur, okay, ich packe jetzt 1 Million rein, wie kann ich dafür sorgen, dass ich in 3 Jahren 2 Millionen rauskriege?
Genau, und oder dann, und dann zählt auch nur das Prinzip the winner takes it all. Mhm. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, von dem, wie wir uns vielleicht sowas wie, sei es das Stichwort Postwachstumsökonomie oder so vorstellen. Also das hat ja nichts mit der Beantwortung einer notwendig zu stellenden Verteilungsfrage zu tun.
Ja, also sozusagen mal ganz vom Beginn ab gedacht, dein Sohn möchte eine Tischlerei gründen, hat da auch eine tolle Idee, wie er da sozusagen etwas in diesem Beruf weiterentwickeln kann, wofür die sich die Leute auch interessieren und findet dafür aber keinen Kredit. Ja, denn es ist doch, liegt doch in der Natur der Sache, dass sozusagen Banken in privater Hand selbstverständlich Kredite dahin vergeben, also die Möglichkeit, etwas zu erschaffen, einen Betrieb zu gründen, damit zu arbeiten, dahin, wo der größte Profit lauert. Und das ist in der Tischlerei, so genial sie sein mag, eben nicht so, dass das ein, wahrscheinlich ist, dass es ein hochprofitables Unternehmen jemals werden könnte. Ja, also wer, auch da die Frage, wer sind diese Leute? Wer entscheidet darüber, wer was machen darf und was nicht?
Das ist eine wichtige Kernfrage, wer sind die eigentlich? Das ist, nein, das klingt so lustig, aber ich finde das wirklich, weiß ich nicht, manchmal sind das ganz simple Fragen, die man stellen kann. Ja. Also so ein Satz, der mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn man einfach so die Nachrichten verfolgt, jetzt mal auf ganz anderer Ebene, auf politischer Ebene, jetzt gerade Ferguson und so, wo man eigentlich am Ende nur die Frage stellen kann, es gibt so ein tolles Buch von einem Journalisten, der um die Welt gefahren ist und der am Ende sagt, diese ganzen, du warst auch in Libyen, ne?
Ja.
Diese ganzen Geschehnisse auf der ganzen Welt, dass man am Ende eigentlich nur die Frage übrig hat, what the fuck is wrong with people? Also dass man manchmal sich einfach fragt, was läuft hier eigentlich komplett schief mit manchen Menschen, zu denen man sich selber natürlich nie zählt. Aber wir vertiefen das gleich noch. Wir hören jetzt erstmal ein junges Startup aus Österreich, nämlich Bilderbuch.
Juhu.
Jetzt einfach mal so. Mit Plansch. Ebenfalls mitgebracht von Alex und Anselm vom Haus Bartleby, die heute zu Gast sind hier bei Flux FM Spreeblick. Der Freiheitsgedanke, das Freiheitsgetränk wollte ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin mit meinen Gedanken schon wieder ganz woanders. Der Freiheitsgedanke, ausgedrückt von der Steve Miller Band Fly Like an Eagle. Bisschen älterer Song, aber passend zum Thema mitgebracht von Alex Fassmann und Anselm Lenz, die hier zu Gast im Studio sind, in Vertretung oder für das Haus Bartleby, auf dem es auch einige Fragen und Antworten gibt, beziehungsweise die Fragen, die wir alle kennen, wenn man auf Partys ist oder abends im Club oder in der Kneipe oder wo auch immer und sich mit Leuten unterhält. Es geht ja immer sofort um den Beruf, wenn man Leute noch nicht kennt. Was machst denn du eigentlich? Und sowas, das hat sich ja eingespielt, wie man darauf zu antworten hat. Und je nachdem, was man macht, geht das Gespräch dann weiter darum oder schnell um was anderes. Mhm. Um etwas klügere Antworten habt ihr euch Gedanken gemacht
auf eurer Website. Genau, und als klügere Antwort begreifen wir da mal eine Gegenfrage, weil wir vermuten, dass in der Frage, und was machst du so, eigentlich die Frage nach sozialer Hierarchie steht. Ja, und wo in der Verwertungskette ordnest du dich ein? Mhm. Und gerade bei Leuten, die da in einem Umbruch sind oder bei Leuten, die da etwas anders machen wollen, transportiert sich dann so ein Gefühl von, oh ja, Mist, könnte sein, dass ich da irgendwie unten bin. Das sind ja auch sozusagen Fragen, die Eltern gerne stellen, in denen sie dann ihre eigenen Ängste eigentlich transportieren. Insofern haben wir uns mal ein Spiel überlegt, wie man auf solche Fragen mit einer vielleicht sogar gewitzten Gegenfrage antworten könnte.
Ja, zum Beispiel Frage, und was machst du so? Gegenfrage.
Machst du dir Gedanken über deinen Marktwert?
Frage, naja, womit verdienst du denn dein Geld?
Gegenfrage, du meinst, wie dein Geld zu meinem Geld wird?
Frage, kann man denn davon leben?
Gegenfrage, sorgst du dich um meine Beerdigung?
Das ist, so ein bisschen, das ist schon sehr smart-ass auch. Ne? Ja. Also ich denke, wenn ich so auf einer Party stünde, ich würde einen von euch beiden kennenlernen, würde sagen, na, und was machst du so, einfach um Opener zu haben und vielleicht ein Gesprächsthema zu finden, was übers Wetter hinausgeht. Und dann kriege ich eine Gegenfrage. Och ja, oh, so ganz schlaue. Aber da steckt natürlich ein Gedanke hinter, das ist schon klar,
wenn man
das
liest. Keiner, und jeder weiß, dass es dabei dann ja nicht bleibt. Ne? Aber dennoch ist das irgendwie, also wir haben das sozusagen auch schon vor Publikum ein bisschen getestet und wir haben gemerkt, dass das wirklich bei den Leuten, also dass ganz viele erstmal abholt. Also genau in diesem Frust, der nämlich ausgelöst wird, wenn man gerade irgendwie vielleicht was anderes versucht oder einfach Sachen erstmal in Frage stellt oder sozusagen pausiert oder so und sich anders orientieren will, dass einen diese Fragen gerade, die so banal scheinen und so nur so Smalltalk, einen an die Wand stellen sollen oder dass man das selbst spürt, dass sie das tun. Und,
genau. Und es geht ja nicht sozusagen um das nette Gespräch, wo man sich wirklich drüber austauscht, wie man tätig wird, was Spaß macht und was auch nicht Spaß macht. Ja, das ist ja auch eine total nette Frage. Und die Frage, und was machst du so, kann ja wirklich auch sehr herzlich und sehr interessant sein. Ja. Man kann sich für Leute interessieren, darum geht es ja gar nicht.
Ja, kann ja auch sein, dass man wissen will, was der jetzt an diesem Wochenende so macht. Ich kenne aber dieses Gefühl, von einem Formular zu sitzen und da steht dann, da sind dann so 3 Zentimeter breit, steht da Beruf. Mhm. Jedes Mal davor stehen, denke, was trage ich da jetzt ein?
Ja. Genau, Dienstgrad, Alter, militärische Verwendung und Autoritätsgrad am besten.
Ich meine, die Frage ist ja, was müsste sich denn ändern? Also eigentlich muss sich ganz vieles radikal ändern. So, das ist aber natürlich problematisch in der Umsetzung wahrscheinlich. Also wir können uns ja mal rantasten, an welchen Schrauben man so ein bisschen drehen könnte, um andere Gegebenheiten zu haben. Du hast vorhin das Bildungssystem zum Beispiel erwähnt. Mhm. Ein System, was sich meiner Meinung nach seit 30 Jahren überhaupt nicht verändert, obwohl sich die Welt irre verändert hat und die Form von, wie wir lernen, wie wir auf Wissen zugreifen und so weiter, da hat sich ganz, ganz wenig verändert, außer dass es noch komprimierter geworden ist. Also wir versuchen so schnell wie möglich Kinder zu Steuernzahlern zu machen oder Jugendliche, junge Menschen. Mhm. Die müssen das auch noch schneller schaffen als vorher, was bedeutet, wir müssen das noch mehr durchziehen, also denen noch weniger Zeit zur Entfaltung lassen und so weiter. Das kann ja, ich glaube, da sind wir uns jetzt relativ einig hier, nicht der Weg sein, aber was wäre denn ein besserer Weg?
Ja, witzigerweise haben wir ja seit dieser Woche auch noch den Papst auf unserer Seite, den hatten wir eigentlich nicht angefragt, aber immerhin muss man sagen, dass der sich ja tatsächlich hingestellt hat und gesagt hat und ein humanistisches Weltbild eingeklagt hat. In Europa, ja. Und zwar ist, letztlich ein Ende des Kapitalismus, der ja ohnehin gehörig bröckelt, ja. Also die Maschine ist fertig. Spätestens seit 2008, 2009, dieser riesigen Finanzkrise, in die ja eigentlich mit gesellschaftlichen Mitteln dann behoben wurde, ja. Also wir retten eigentlich Eliten, die schon längst hätten kapitulieren müssen, was sie teils auch, wenn man mit denen spricht, wozu wir ja dann und wann Gelegenheit auch hatten, ja auch tun. Ja, also witzigerweise wurden wir recht früh mit dem Haus Bartleby eingeladen zu einem Think Tank, der sich dann den Denkraum Arbeit von der Ebert-Stiftung, wo wir lange überlegt haben, ob wir dabei hingehen sollten, aber uns dann entschieden haben, das doch auch zu machen und mal zu hören, was dort so gesprochen wird. Ja, das war eine Konferenz in so einem Hotel und da hat man sich ein ganzes Wochenende irgendwie zusammengetan, Denkerinnen und Denker, Expertinnen und Experten, und die haben dann sozusagen beratschlagt, was die Zukunft der Arbeit denn eigentlich sein könnte. Und da saß ein Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht sagen werde, der tatsächlich sagte, ja, wir wissen es eigentlich nicht. Ja, wir sind selber ratlos, und als nächstes kommt die Inflation. Das heißt also, wir sind tatsächlich womöglich an einem Punkt, an dem wir alle uns überlegen müssen, wie wir leben wollen und auch dafür eintreten sollten in irgendeiner Art und Weise, weil sonst erledigen es Eliten, konservative Eliten, und setzen das System neu auf oder rebooten Teile davon. Und das natürlich dann in ihrem Sinne. Ja.
Aber auch diese, was du gerade erwähnt hast, diese Think Tanks und die diversen, wirklich, glaube ich, mit sehr guter Absicht und teilweise auch sehr guten Geldern ausgestatteten Stiftungen, die es gibt, die immer wieder kleine Kongresse machen, wo sich schlaue Menschen zusammensetzen, sich austauschen und so. Das ist auch wieder so ein Phänomen, finde ich, weil das gibt es ganz viel. Es gibt ganz viele tolle Foren, in denen der Austausch stattfindet. Ich frage mich trotzdem immer, was bewegt das am Ende? Weil die Leute, die wirklich dann nämlich Regeln umsetzen und einsetzen und einfordern, sind wieder nicht die Freidenker, die sich zusammensetzen und austauschen, sondern das ist auch so eine Charakterfrage, finde ich.
Ja.
Dass ich glaube, dass zum Beispiel Bürokratie ist so eine Charaktereigenschaft, glaube ich. Und das sind aber die einzigen Leute, die auch immer darauf beharren, das wird so gemacht. Ja. Weil ich stelle das ja fest in meiner teilweise Unfähigkeit, wirklich gut zu erziehen. Ja, also außer durch Vorbild und dass man sich die größte Mühe gibt. Ich bin nicht derjenige, der genau weiß, wie es funktioniert und der dann bei seiner Ansage bleibt oder so. Ich stelle fest, wie sehr ich da immer wieder umkippe, weil ich einfach auch wenig Interesse habe, dass so starre Regeln immer eingehalten werden müssen. Die dürfen dann auch gebrochen werden, weil es ist verdammt nochmal
auch Regeln schlimm. Sind zum Brechen da. Ja, die vermitteln einen Korridor, was sozusagen das richtige Leben und im Umgang miteinander sein könnte. Aber das ist auch eine Verhandlungsmasse. Ja, wenn wir Regeln nicht in Frage stellen, also rein rechtspositivistisch agieren, dann wird es finster. Und die Befürchtung, dass sozusagen Regeln einfach übernommen werden, unhinterfragt, ist da.
Ja, momentan ist ja vielleicht auch, darf ich? Ja. Momentan ist ja vielleicht auch ein bisschen der Trend zu beobachten, dass man sich fragen muss, ob das jetzt einfach nur irgendwie auf eine Version von Kuschelkapitalismus hinausläuft. Wenn man sich sicherlich auf all diesen Podien und Stiftungskongressen und weiß ich nicht was über Zeitsouveränität und ergonomische Drehstühle unterhält. Aber das ändert da strukturell noch nichts. Oder auch sowas wie Share Economy, da haben wir uns jetzt auch erstmal vor kurzem in Bezug auf einen Artikel recht tiefgehend damit auseinandergesetzt, weil natürlich ist das schön und gut, und gerade die Startups und das Silicon Valley und so schwärmen davon, oder irgendwelche Springer-Geschäftsführer, die davon schwärmen, dass es jetzt die Share Economy the next big thing ist. Und
aber hat das mit Sharing
und
überhaupt
kommen
nichts
auch
zu tun.
Irgendwie mit kommunistischen Vergleichen und so weiter, aber das ist eine Vermietung.
Das ist also der nächste Schritt, den wir erleben werden.
Das ist ein Vermietungsgeschäftsmodell.
Richtig. Nee, es ist noch schlimmer, also wenn man sowas wie schwieriges Thema, aber nehmen wir mal Uber als dieses Taxi-Dings Unternehmen. Ich muss jetzt auch zugeben, dass ich die einfach so aus der Ferne wahnsinnig unsympathisch finde, aber ganz egal, aber es ist ja Teil der Sache vielleicht auch. Das hat mit Sharing natürlich überhaupt nichts zu tun, sondern es werden Arbeitskräfte genommen und daran wird ein Anteil kassiert an der Arbeit, die die leisten, aber ohne jede Verantwortung zu übernehmen für die diese Arbeit leisten. Genau. Also sowas wie soziale Verantwortung oder vielleicht auch für kommende Generationen oder so, sowas gibt es da halt nicht. Und Sharing ist ja eigentlich was dann ohne Geld passiert.
Ja, also an sich, man wird dann da gefangen mit diesen Stichworten, tauschen, schenken, verschenken.
Genau,
so damit wird man gekriegt, weil das ist ja auch irgendwie gut und man denkt, man wird da irgendwie in einem sozialen Bewusstsein auch irgendwie abgeholt oder vielleicht der Wunsch danach, dass so sowas irgendwie wieder mehr funktioniert, die Kooperation, das aufeinander zugehen, hier, du hast Interesse, ich habe Interesse, lass uns doch mal sprechen. Wer ist überhaupt mein Nachbar? Hat der vielleicht nicht auch eine Bohrmaschine oder warum brauche ich eine?
Es gibt ja so das Stichwort vom Greenwashing, dass also sozusagen kapitalistische Unternehmen sich so ein bisschen grünes Ökosiegel drauf machen, damit die Leute denken, sie essen jetzt was Gesünderes. Ich glaube, so das Redwashing ist findet gerade statt. Ja, uns wird eine Share Economy erzählt, die aber tatsächlich nichts anderes ist als eine Fassade. Es ist ein potemkinisches Dorf, es ist ja eigentlich auch schon wieder beste sozialistische Methoden, also wirklich ekelhaft. Denn natürlich hat dieses Sharing, gerade bei Ubercar, hatte überhaupt nichts zu tun mit Sharing. Ja. Das war einfach eine internetbasierte, plattformbasierte Koordinationsleistung, die da angeboten wurde und die von bestehenden Taxiunternehmen abgezogen werden sollte. Und deren Geschäftsmodell natürlich damit zerstört wurde und einfach auch übergehen geltender sozialer Richtlinien, die für sich genommen vielleicht auch schon kritikabel waren. Mhm. Aber die sozusagen auch da findet eine extreme beschleunigte Zuspitzung kapitalistischer Prozesse da, die uns als so eine, als Shoppingwunder irgendwie verkauft wird. Das sind ganz alte Methoden, die da angewandt werden und die einfach nicht mehr funktionieren.
Wir funktionieren hier gleich weiter. Ich muss jetzt nur irgendwie so ein bisschen auf die Tube drücken. Wegen meiner Programmstruktur. Ich muss hier die Regeln einhalten, verdammt nochmal.
Zurück in Berlin gründen Alex Fassmann und Anselm Lenz zusammen die Internetplattform Haus Bartleby, das Zentrum für Karriereverweigerer. Benannt ist sie nach der literarischen Figur Bartleby, der Schreiber von Herman Melville. Der wurde bekannt durch seinen Ausspruch, ich möchte lieber nicht. Passend dazu erscheint bei Lübbe Fassmanns Manifest, Arbeit ist nicht unser Leben. Anselm Lenz verarbeitet seine Erfahrungen als Hamburger Szenebarbesitzer im Werk Das Ende der Enthaltsamkeit. Zusammen suchen sie nach Wegen aus dem kapitalistischen Hamsterrad. Die beiden Gründer vom Haus Bartleby, dem Zentrum für Karriereverweigerung, zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit von Flux FM Spreeblick, die Sendung, die eure Lieblingssendung ist und die ihr jeden Sonntag von 10 bis 12 zum späteren Frühstück, ich sag mal späteres Frühstück, es gab Zeiten, in denen war 10 Frühstück bei mir, aber egal, also die ihr zum Frühstück hören könnt und dann am Montag zum ganz späten Frühstück ab 22 Uhr und danach, wann immer ihr frühstückt, im Internet abrufbar für euch. Heute zu Gast die Macherinnen und Macher vom Haus Bartleby, nämlich Alex Fassmann und Anselm Lenz. Mein Name ist Johnny Häusler, hallo. Gibt ja Tage, an denen erlaube ich mir, das alles abzusagen.
Ja.
Tokotronic mit Sag alles ab. Tatsächlich weiß ich aber gerade als Selbstständiger, der ja am Ende dann in vielen Fällen einfach nur Dienstleister ist, das heißt einfach nur, wie schwierig es ist zu sagen, I'd rather not. Es ist echt schwierig und zwar aus verschiedenen Überlegungen, weil man ja weiß, wenn man dreimal was abgesagt hat, dann wird man auch nicht weiterempfohlen. Oder es macht sich, ich kenne den Fall von jemandem, der wirklich, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er macht tolle Sachen als Dienstleister, aber auch als Künstler. Und der hat dann auch gesagt, oh, jetzt habe ich zum zweiten Mal was Großes abgesagt, einfach weil ich die doof fand und weil ich da keine Lust drauf hatte auf den Job. Aber jetzt hat sich schon rumgesprochen, der hat sowieso keine Zeit. Mhm. Den brauchst du gar nicht erst fragen. Also dieses Risiko hat man ja immer, wenn man zu oft absagt. Und das ist aber nicht nur aus diesem Grund wirklich schwierig, speziell als Dienstleister zu sagen, nee, möchte ich nicht. Ist vielleicht auch dann der falsche Beruf, aber Dienstleister, die keine Lust haben, ist irgendwie eine schwierige Kombination.
Naja, klar. Ja, absolut. Also das hat sich ja leider bei den, besonders bei den freien, kreativen, selbstständigen, so um die Nullerjahre ging dann da ja so der Geist los hier, wir machen das, die drüge Zeit, der Fließbandarbeit ist vorbei, wir machen das jetzt hier alles irgendwie anders. Und ich als Journalistin kann da auch ein Lied von singen, also genau das. Und es ist auch pervers teilweise, auch, also mit was für einem Selbstverständnis man wiederum bei den Auftraggebern, also auf was man da stößt.
Hey, wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Warte mal, ich wollte jetzt erst noch mal kurz was anderes sagen. Also was eben genau diesen Spirit, will ich es jetzt mal nennen, von wegen, ich bin irgendwie besonders und kreativ und wertvoll durch den freien Markt. Also genau das, was du beschreibst. Also diese Kräfte, die da ziehen. Irgendwer macht es immer billiger, beziehungsweise irgendwer hat immer Zeit. Also egal welcher Faktor das dann ist, ausgetauscht wurde gegen verwertbar und marktkonform. Also und da hat der Preis eben die entscheidende Funktion. Und wir befinden uns in dem Dilemma, an einem freien Markt zu leben, der uns ständig Angebote macht, die wir nicht ablehnen können. Also das ist genau das, wo man Modelle entwickeln könnte, ob es nun das bedingungslose Grundeinkommen ist, indem man mal einfach über diesen Gedanken nachdenkt, was das tatsächlich freisetzen würde oder eben genau die Macht eingeben würde, zu sagen, nein, weil ich muss das nicht machen, weil ich theoretisch die Sicherheit habe, dass mir jemand meine Grundkosten, also oder dass meine Grundkosten gedeckt sind. Deswegen ist es interessant, darüber nachzudenken, was das eigentlich an Kräften alles freisetzen würde und auch an Bewusstsein und auch letztendlich die Arbeit dann erst anfängt, wenn man sich nicht mehr darauf zurücklehnen kann in dem Leid, ja, ich muss das ja machen, weil ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen. Aber sich mal zu überlegen, was man eigentlich wirklich machen will, wenn man sich nicht nur auf etwas, also in einem Leid sozusagen suhlen kann.
Ist aber auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ja, ne? Wir waren ja schon beim Bildungssystem, wenn ja. du die ganze Zeit als Schülerin oder Schüler darauf getrimmt wirst, du musst jetzt langsam mal wissen, was du werden willst und du hast folgende Möglichkeiten, A, B und vielleicht noch C, aber werd dabei mal nicht zu, dreh da mal nicht durch bei.
Ja.
Dann ist es natürlich schwierig, dann mit 30 plötzlich zu sagen, ich mache das jetzt alles ganz anders. Es ist erstens immer noch eine Charakterfrage, auch ja, glaube ich, wie, ja. aber dann natürlich auch eine Erziehungsfrage, die und diese Erziehung findet halt auch durch Schulen statt, die natürlich auch nicht alle schlecht sind. Also auch da gibt es ja andere Ansätze und so. Aber ich finde es schon immer wieder beeindruckend, dass sich da so wenig verändert hat, wo wir doch von allen verlangen, dass sie selber ihren Weg gehen.
Ja, und selbst dann, ich finde auch nicht, dass die Forderung sein sollte, jetzt werden wir alle Künstler und selbstverwirklicher.
Nee, das geht auch nicht.
Und all das, ne? Weil ich glaube, das ist tatsächlich, genau, das will nicht jeder, das kann auch nicht jeder oder wie auch immer, das ist, und das ist auch total legitim. Aber eben diesen fairen Deal, den es vielleicht auch schon mal gab, beziehungsweise, den es auf jeden Fall schon mal gab, wie ich auch zum Beispiel von meinem Vater ein bisschen höre, als der vor 35 Jahren bei Volkswagen da als Arbeiter angefangen hat, war das tatsächlich dieser faire Deal. Und er hat kein Abitur, sondern er hat halt eine Ausbildung gemacht und hat da diesen Job begonnen und hat den gemacht und hat dafür auch ein faires Gehalt bekommen, was er bis heute bekommt. Heute sagt er allerdings auch, dass er heute kein junger Arbeiter mehr sein will. Und er kennt auch noch die Zeit, wo das tatsächlich identitätsstiftend war, für so einen Konzern dann meinetwegen zu arbeiten, weil man auch sich dem fairen Deal bewusst war und dann auch sagen konnte, ich bin jetzt hier Volkswagen oder VWler oder Siemensianer oder wie sie dann alle so heißen. Das ist aber heute ist das komplett weg. Also zum einen durch dieses Leiharbeitssystem, was einfach die Arbeiter untereinander ausspielt und eben auch dieser faire Deal einfach nicht mehr besteht. Also zu entscheiden, nee, Selbstverwirklichung, ach, mir egal, will ich gar nicht, sondern gut, ich mache aber jetzt hier diesen Job und gebe meine Arbeit und meine Fähigkeiten, vielleicht sogar Talente, wäre ja auch tatsächlich mal die Frage, wie man denen auf den Grund kommt und bekomme dafür das Geld, was angemessen ist. Und das ist ja einfach nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, jetzt wird einem dann auch noch obendrauf erzählt, man muss einfach lieben, was man tut. Und dann ist irgendwie alles supi.
Ja, unbezahlte Praktika machen und so weiter und so fort. Für schäbigste Gehälter arbeiten. Klar, nur ich würde noch einen Schritt weiter gehen und dann doch auch die Frage stellen, was wir da tun, wenn wir arbeiten. Und muss das überhaupt jeder machen? Arbeit. Ja, wir haben diese wunderschönen Maschinen erfunden. Ich sage bewusst wir. Wir als Menschheit haben diese Maschinen erfunden, die uns die Arbeit so herrlich erleichtern. Ja, das müsste eigentlich der beste Freund des Arbeiters sein, die Maschine, der Roboter. Ja, aber was wir ja erleben, ist, dass diese Maschine die Arbeiterin einfach nur ersetzen und die dann leer ausgeht. Ja, das ist, wohnt der kapitalistischen Logik inne. Leute werden nicht mehr gebraucht, werden immer an die Luft gesetzt, bekommen dann vielleicht noch Hartz IV, aber seit neuestem sollen sie ja auch mit Coaches morgens irgendwie abgeholt werden, um dann in irgendwelche sinnlosen Tätigkeiten, die sie gar nicht können wollen und die auch niemandem weiterhelfen, überführt zu werden, also mit Zwangsmaßnahmen drangsaliert zu werden. Nun ist es schön, soziale Sicherungssysteme zu haben und immerhin mal niemanden verhungern zu lassen. Da waren wir vor 300 Jahren auch schon mal. Ja, also ich meine, eine Gesellschaft, die letztlich sozusagen Leute, die nicht arbeiten können oder auch nicht arbeiten wollen, letztlich mit dem Tod zu bedrohen, ist ja wirklich absurd. Und ein Kompromiss wäre natürlich so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Allerdings wäre es eine kapitalistische Reform. Ich würde, also das mag man sozusagen als Kompromiss irgendwie noch akzeptieren. Das sollten die Kapitalisten eigentlich selber auch tun. Ja, denn der soziale Friede ist gefährdet, mindestens gefährdet, in Europa auf jeden Fall. Ich würde noch weitergehen und fragen, sind wir hier zusammen drin oder gegeneinander? Ist das, ich würde auch sogar mal wieder eine Frage stellen, wie ist das hier unser Land? Also alle, die wir hier sind, und was gehört mir davon? Ja, denn zurzeit gehört einem ja nichts, sondern uns bleibt nichts anderes, als sozusagen uns zu bewerben und Eigentümerinteressen zu dienen, wenn wir denn nicht Besitzer sind.
Ich habe neulich mal gelesen, wie viel Privatvermögen es in Deutschland gibt. Also das habe ich so verstanden, dass es wirklich gespartes Geld, da war nicht mal Eigentum, Immobilieneigentum dabei, sondern wirklich, wie viel gespartes Geld gibt. Und es ist ganz blöd, dass ich es jetzt erwähne, weil ich die Zahlen nicht weiß. Ich weiß, es war eine zwei, wenn nicht sogar dreistellige Milliardensumme.
Dreistellige
Milliardensumme. Ich könnte es jetzt recherchieren, aber ich finde das immer blöd, wenn man mittendrin googelt. Ich finde so wahnsinnig gefährliches Halbwissen eigentlich auch immer ganz sexy. Jedenfalls war das eine irre hohe Summe, wenn man die durch die Einwohnerzahl, geschweige denn durch die Familienzahl oder Haushaltszahl in Deutschland teilt, so stellt man fest, wir könnten alle reich sein. Ja, ja. Allein von diesem Geld, was irgendwo rumliegt.
Ja,
und das ist natürlich, ich will ja jetzt niemanden was wegnehmen, aber irgendwie dann wieder schon ein bisschen, weil es ist schon extrem ungerecht verteilt.
Ja, wer nimmt eigentlich wem was weg? Ja. Ne? Also diese Frage kann man auch da, kann diese Frage mal umdrehen. Es ist zum Beispiel so, wenn man das Weltbruttosozialprodukt durch alle Einwohner, Bewohner dieses wunderschönen Planeten, auf dem wir zusammen glücklicherweise gefangen sind, teilt, dann hätte jeder vom Baby bis zum Greis $10.000, $12.000 circa im Jahr zur Verfügung. Das ist sozusagen die Menge an Waren und Dienstleistungen, die wir alle, ob wir nun sozusagen in einem hochdotierten Job arbeiten oder in einem derzeit noch wenig anerkannten Job arbeiten oder auch sozusagen da gar nicht drin vorkommen, produzieren. Das heißt also, es ist vollkommen absurd, dass auf diesem Planeten, da wäre ich fast zum Jean Ziegler, ja, dass auf diesem Planeten überhaupt, dass wir Menschen hier verhungern lassen. Und es ist diese vielbeschworene Schere von Arm und Reich geht in einer Art und Weise auseinander, die, wo man dann vielleicht auch mal sagen kann, das reicht. Wir akzeptieren das einfach nicht mehr.
Ja, genau. Aber strukturell hat es sich ja nun mal einfach so entwickelt. Also das sind ja, wie gesagt, das ist ja nichts Fatalistisches, was Gott gegeben vom Himmel fällt. Richtig. Und irgendwie wir alle irgendwie wie die Lemminge nur hin und her rennen und nicht wissen, wie uns geschieht. Also die Regeln wurden ja ganz klar verändert zu diesen Verhältnissen, wie du sie beschreibst mit diesen Vermögenseinlagen, die da irgendwo rumgammeln. Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer sind ja da so zwei Stichworte. Die wurden einfach mal abgeschafft bzw. gesenkt. Gleichzeitig hat die Enteignung der nicht bis wenig Habenden ist einfach so durchgewunken worden.
Richtig, und das also ist fast eins zu eins.
Und das ist natürlich auch ganz interessant, dass eigentlich liegt das so nah und so auf der Hand, dass man da irgendwie doch einfach nur mal ein paar Schrauben drehen muss und Vermögensteuer wirklich mal wieder auf einen Satz oder auf einen Prozentsatz bringt, der wirklich was verändern würde. Erbschaftssteuer und so. Aber warum kommt da nichts von Seiten so vieler, denen das eigentlich klar werden müsste? Es ist irgendwie der Glaube daran, dass man vielleicht selbst mal irgendwie eine Situation kommt, die vollkommen utopisch und illusorisch ist, dass man jemals irgendwie so viel Geld haben würde.
Nee, ich glaube, dass es eher der umgekehrte Fall ist, dass es Angst ist. Also ich glaube, ja, das ist ja auch der Grund, warum Leute so wahnsinnig viel anhäufen. Ich würde es persönlich auch tun. Also glaube ich, dass wenn ich die Chance hätte, dann würde ich auch sagen, lass mal lieber vorsichtig und so, weil wer weiß, was alles kommt. Und
es
so.
Ist
ich
ja
glaube,
auch schon,
dass uns viel eingeredet wird.
Ja, es ist ja auch verständlich, nach den Regeln zu spielen. Mhm. Das würde ich also auch keinem Kapitalisten vorwerfen, auch keinem Manager, auch keinem vorgesetzten Chef, was auch immer, nach den Regeln dieses Spiels zu spielen. Das sind die geltenden Regeln und wer nicht nach den Regeln spielt, fliegt raus. Jetzt ist halt die Frage, sind diese Regeln denn noch so zeitgemäß und angemessen? Die mögen ja einmal sozusagen auch ihren Wert gehabt haben und gut funktioniert haben, aber kann man Regeln nicht auch ändern?
Mhm. So, und die Frage ist immer, wer die Regeln macht und für die Erhaltung kämpft. Mhm. Ich spiele jetzt erstmal Dexys Midnight Runners und dann reden wir weiter. Ich habe dann nämlich auch noch Musik von euch. Jetzt haben wir hier den Rundumschlag an Kapitalismus und Systemkritik in dieser Show, was ich ganz anregend finde und eigentlich auch im Großen und Ganzen komplett richtig. Die Frage ist ja immer, wie macht man es anders oder wie kann man Dinge in die richtige Richtung schubsen oder in eine andere Richtung erstmal, damit man gucken kann, ob es vielleicht nicht anders besser geht. Ist ja manchmal auch, sind das ja auch Experimente. Ja. Und vor allen Dingen habt ihr auch davon gesprochen, da muss alles auch noch Spaß machen.
Es muss nicht immer alles Spaß machen, aber natürlich ist sozusagen die Verbesserung des Lebens bringt doch auch Spaß mit sich. Ja, wir wollen doch nichts.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich als die Redaktion meinte, hier guck dir das mal an, das ist spannend, finden wir ein gutes Thema für die Sendung, habe ich erst gedacht, ach, das ist so ein Kunstprojekt und so, und das ist natürlich als Kompliment gemeint, sonst säßt ihr ja auch nicht hier, war dann tatsächlich von den Inhalten angenehm überrascht. Weil erst dachte ich so, das ist so ein Slacker-Ding und wir machen jetzt hier mal ein bisschen einen auf anderen und dann treffen wir uns einmal im Monat. Ich weiß natürlich nicht genau, wie ihr das anstellen wollt, dass da noch mehr draus kommt, dass man da tatsächlich irgendwie mal so, selbst wenn es nur Manifeste sind oder so, die man daraus entwickelt. Das könnt ihr auch gerne noch erzählen, was ihr da vorhabt. Aber ich war angenehm überrascht, dass es einen Tiefgang hat.
Mhm. Ja, merci, Monsieur.
Dorian.
Natürlich ist es so, dass wir uns da jetzt erstmal treffen, verabreden, eine Lobby bilden, eine Gegenlobby, ein Gegengewicht. Und das, was wir derzeit leisten können, sind sozusagen kleine Sprachmaschinchen zu entwickeln am Ende der neoliberalen Epoche und sich hiermit auch einfach für beendet zu erklären. Ja, man kann Dinge auch anders denken, anders sehen und dafür auch eintreten und auch darauf bestehen. Ob das nun unbedingt mit den von dir angesprochenen Steuern der Fall sein muss oder ob man sozusagen auch in seinem eigenen Betrieb erstmal die Frage stellen kann, wem gehört der denn hier eigentlich? Gehöre ich nicht nach ein paar Jahren auf jeden Fall dazu? Mhm. Ich lasse mich doch hier nicht an die Luft setzen, wenn ich das weitermachen möchte zum Beispiel. Mhm. Ja? So wie das die GDL-Leute so auf ihre alte Eisenbahnerart dann irgendwie auch so machen. Also mein Ding ist das jetzt nicht so alles, wie die das tun, aber ich finde das toll, dass die für ihre Interessen eintreten. Das können natürlich auch Leute, die nicht in Arbeit sind oder so. Mhm. Und dann, klar kann man auch Arbeitszeit verkürzen und so. Die Welt gehört uns allen, 7 Milliarden, die wir hier sind. Wir können darüber nachdenken, wie wir uns hier verabreden wollen, was fair ist und was nicht fair ist. Mhm. Und glücklicherweise darf ich das alleine auch nicht entscheiden.
Mhm. Und es ist ja auch schon, also selbst im Kleinen, beziehungsweise ich glaube, jedes einzelne Geschichtchen, was uns jetzt teilweise schon so angetragen wird, dass man irgendwie tatsächlich sich mit ein paar Texten oder mit ein paar Filmchen bei uns auseinandergesetzt hat und daraufhin dann jetzt so Geschichten kommen wie, ich habe tatsächlich gekündigt oder ich habe meinen Chef um mehr Geld gefragt, weil mir das zusteht. Und all solch, oder ich bin jetzt, oder ich denke das jetzt auch mal politisch. Das sind natürlich schon so, das ist schon eine Wirksamkeit, die da ist, die einfach so passiert. Und natürlich kann man dann sagen, ja gut, sie hat gekündigt, dann macht den Job jetzt jemand anders. Ja, aber sie macht ihn nicht mehr. Und sie hat irgendwie jetzt eine andere Haltung und trägt das auch vor sich her, beziehungsweise macht damit jetzt etwas anderes, was vielleicht dem näher kommt, was sie sich so unter ihrer Tätigkeit, Wirksamkeit vorstellen will.
Trotzdem hat sie natürlich das Problem, dass ihr Vermieter dann sagen würde, das finde ich total cool, dass du diesen Job, den du so sinnlos fandest, nicht mehr machst, aber ich krieg von dir noch 500,63 €. Also scheitern wir nicht trotzdem mit dem ganzen guten Willen oder auch der Haltung, anders an dieses System ranzugehen und das zumindest im Kleinen oder im Persönlichen so ein bisschen zu unterwandern oder zu die Regeln so ein bisschen zu biegen wenigstens. Mhm. Scheitern wir nicht dann immer wieder an genau diesen Regeln? Ich meine, ich habe neulich von jemandem gehört, der hat ist dreimal schwarz gefahren und soll ein halbes Jahr in den Knast.
Was?
18 Jahre
alt. Ja, ich weiß, absurd.
Also ich weiß jetzt, ich nehme an, dass die haben dreimal nicht bezahlt, weil ansonsten, glaube ich, passiert das nicht. Und dann kannst du für dreimal Schwarzfahren nicht bezahlt oder falsche Angaben gemacht oder so, wenn du erwischt wirst, gehst du in den Knast. Und jetzt ist man ja in diesem Gedanken drin, dass man so sagt, wie bitte in den Knast? Also du kannst dann auch noch irgendwelche Arbeiten machen, stattdessen oder 900 € zahlen, glaube ich.
Also so wie sich das für mich anhört, ist das die Aufforderung auszuwandern. Ja, also das ist sozusagen, das sind dann über 18-Jährige, das sind deine Eltern, das ist die Realität, in der du lebst. Ja, du hast dreimal diesen, nennen wir es, Fehler gemacht, wirklich ein lächerliches Vergehen und sollst da in jungen Jahren irgendwie so bitters dafür büßen, wandere, also nichts wie weg hier.
Aber wohin?
Was willst du mit diesen Leuten denn hier noch? Willst du mit diesen Leuten leben, für die arbeiten? Nee, fuck it all. An solchen Stellen werde ich echt zornig. Ja, das ist nicht mehr nur Wut, sondern das ist auch gefasste, reflektierter Zorn. Ja, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ich finde auch ganz viele Sachen sehr, sehr absurd. Natürlich ist es Also es wird natürlich argumentieren, es ist Diebstahl oder Erschleichung einer Dienstleistung oder so, keine Ahnung. Irgendwie, jetzt kann man auch noch drüber diskutieren, wem man was wegnimmt, wenn man den Sitz, bla bla bla. aber es verliert natürlich eine völlige Verhältnismäßigkeit. Wenn du dann denkst, so Leute, die weiß ich nicht, wie viele Millionen Steuern hinterzogen haben, dass die dann irgendwie vielleicht 3 Jahre in den Knast gehen und für Schwarzfahren sagen wir ein halbes Jahr. Ist schon
ein zynisches System, das einem jungen Schwarzfahrer da auf die, also wirklich mit solchen Konsequenzen droht. Ja, die BVG gehört uns. Es ist unser Betrieb. Ja, natürlich muss der auch irgendwie finanziert werden. Das ist schon klar und richtig, dass wir uns auch irgendwie überlegen müssen, wie wir das aufrechterhalten. Und dann derzeit läuft das eben darüber, dass alle genau den gleichen Fahrpreis bezahlen. Das ist ja soweit irgendwie auch okay. Wir müssen das ja am Laufen halten. Es geht ja nicht darum, sozusagen alles über den Haufen zu werfen, eben gerade nicht, sondern eben diese Frage zu stellen, worin wir hier eigentlich uns wiederfinden und ob wir da eigentlich noch die Wahl haben sollen oder nicht. Und
jetzt, ihr seid ja auch ein bisschen gereist, beide. Deswegen, ich meinte die Frage durchaus ernst. Also es gab bei mir schon irgendwie auch durch den durchaus ernst gemeinten Gedanken, und zwar nicht für eine halbe Stunde, sondern länger, dass ich überlegt habe, vielleicht lebt man ja einfach auch nochmal woanders. Wenn es aber tatsächlich das politische oder das wirtschaftliche System ist, was mich total nervt, dann, es gibt natürlich komplett andere Systeme, ist mir schon klar, aber im Großen und Ganzen...
Ja, das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Also das ist, glaube ich, tatsächlich der Spruch in diesem Zusammenhang. Also tatsächlich sollte man, glaube ich, nicht, wie einem das teilweise so dann im Privatfernsehen präsentiert wird, da glauben, dass das irgendwie jetzt die Erlösung bringt, indem man jetzt einfach, es kann aber dennoch, und das war jetzt auch meine Erfahrung, da irgendwie in Sizilien bei der Olivenernte eine Weile mitzuhelfen und tatsächlich zu spüren, dass es jetzt, dass die Bäume werden auch von selber grün. Also das tatsächlich mal zu erleben. Das ist schon ganz heilsam. Dennoch ist es tatsächlich, ja, du hast zwar recht, wander aus, aber es ist dann irgendwie auch die Frage.
Es gibt ja auch eine innere Immigration, ne? Und also ich bin schwerstens dafür natürlich, oder sehr dafür natürlich, hier zu bleiben, ja. Weil wir auch nur hier, wo wir sind, einen wirklich glaubwürdigen Anspruch formulieren können, dessen, was wir einbringen können in die Welt und was wir uns oder in die Gesellschaft und was wir auch im Gegenzug dafür fordern und wie wir uns eine Zukunft vorstellen. Das ist natürlich andernorts nicht so leicht formulierbar, allein weil man schon die Sprache nicht beherrscht und weil vielleicht mit Fug und Recht auch jemand sagt, ey, du bist hier jetzt hier gestern angekommen, du kannst ja jetzt nicht anfangen, hier rumzumäkeln. Und dem gegenüber kann man natürlich auch muss man auch nochmal sagen, hey, viele Dinge sind auch total toll. Ja, wir sind in einer Stadt wie Berlin. Die ganze Welt will hier gerade hin, weil es so eine tolle, weil hier was los ist.
Und wir gehen weg.
Naja, es ist wirklich ein bisschen wie San Francisco in den 60ern. Also man kann hier auch einfach mit Würde arm sein. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Geheimnis ist von Berlin, dass man hier man kann schon fast sagen, die Jugend der Welt unter relativ ärmlichen Bedingungen treffen kann und sich nicht schlecht dabei fühlen muss.
Ja, aber dennoch predigen wir zumindest, was heißt predigen, tun wir schon gar nicht, aber sind wir jetzt auch nicht Verfechter der Askese oder des Verzichts, also im Gegenteil, also zu dem, um dem was entgegenzusetzen, dann tatsächlich Luxus für alle und weil es ist ja nun alles da und das ist jetzt nicht der Weg.
Das wird ja, das kann ich ja ganz ab, ja. Irgendwie schön, alles umsonst und dann, wer soll den Kram produzieren? Irgendwie, ich kann die Gegenreden irgendwie sehr gut hören.
Klar.
Aber wir hatten das Thema ja schon beim bedingungslosen Grundeinkommen irgendwie, was ich auch für eine wahnsinnig, ja, ich halte das für eine realistische Alternative und ich glaube tatsächlich auch, das kommt. Es ist ja nicht nur, damit setzen sich ja jetzt nicht nur irgendwelche Freaks auseinander, sondern inzwischen sogar die konservativen Parteien und so. Ich glaube, dass ja viele Leute auch wissen, dass sich was ändern muss. Sogar die Regeln, unter denen wir leben.
Das machen die ja. Haben. Ja, das machen die aber nicht aus einer Helfersidee, sondern tatsächlich auch aus einer ganz eigennützigen
Perspektive. Ich hoffe doch, dass sie zumindest dann aus Eigennutz machen. Ja. Natürlich ist es dann ja auch so, dass man viel fordern muss, um etwas zu bekommen. Also wenn man eins im Kapitalismus gelernt hat, dann sozusagen, dass man auch wirklich maximal lospreschen muss, um dann ein bisschen was einzunehmen. Das ist leider die Logik dieses Systems. Ich wäre auch lieber ein bescheidener, schüchterner, freundlich auftretender, irgendwie so ein bisschen Politikinteressierter in deiner Sendung.
Ja, freundlich glaube, auftreten das tust du. Also, schüchtern jetzt vielleicht nicht, aber ich finde, wir müssen nicht schüchtern sein. Ihr habt jetzt mal was mitgebracht, was mir gar nichts Sportart, nämlich Portmanteau, sag ich das richtig?
Portmanteau? Ja, das ist eine natürlich. Pariser Punkband aus den frühen 80er Jahren mit dem A Ça Ira, dem Revolutionssong.
Komisch, der französische Name. Französische Punkband muss ich doch kennen. Naja. Da müsst ihr was zu sagen. Habt ihr mitgebracht Ecken und Kanten?
Ja, das ist unser Freund Sehan Kart, der nennt sich House Norris, macht wundervolle Musik. Das ist, finde ich, sein allerbestes Stück, das auch ein bisschen was erzählt davon, wie man sich sozusagen in der Gesellschaft verhält, wo man an Ecken und Kanten, mit seinen Ecken und Kanten vielleicht auch anstößt. Ja? Und freut mich, dass du ihn gespielt hast, Johnny.
Ja, ich versuche ja alle Gastwünsche zu erfüllen.
Nein, ich finde tatsächlich,
ich glaube, dass wir haben jetzt einen Hund wieder und den haben wir Scotty genannt.
Aha.
Ich kann mal ein bisschen was aus meinem Privatleben hier erzählen. Und tatsächlich war das so ein Social Media Input. Jemand auf Twitter hat, ich habe so überlegt, wie wir den Hund nennen, und dann hat jemand auf Twitter meinte dann, ist doch klar, der muss Scotty heißen, und tatsächlich passt das jetzt.
Und ist ein guter Anarchist.
Noch nicht, er ist noch ganz klein, aber ich habe den Eindruck nach einer Woche, dass er sich sehr in diese Richtung bewegt hat und dass das, naja, da kommen wir dann wieder zu dem schwierigen Thema der Erziehung irgendwie. Ja. Ich bin da einfach nicht, ich weiß nicht, ich anderen Hunden vorschreiben, wie sie sich mit dem sagen. Das ist schwierig. So, jetzt wollte ich aber gar nicht so tief in mein Privatleben reingehen
und
von den Details der Hundehaltung berichten, sondern natürlich weiter bei euch bleiben. Und habe jetzt den Faden verloren. Wenn man guckt, ihr habt jetzt schon, es gibt von jedem von euch diverse Werke, aber von Alex gibt es das Buch Arbeit ist nicht unser Leben. Von Anselm gibt es das Buch Das Ende der Enthaltsamkeit. Das ist eigentlich auch so, allein die Titel sind schon eine ziemliche Zusammenfassung dessen, womit ihr euch jetzt beschäftigt, oder?
Das deutet schon darauf hin.
Ja, mag sein, ja.
Ja, also Alex beschreibt ja ihren Weg aus der Maschinerie der Politikberatung und des Journalismus in ihrem Buch. Und ich habe mit Freunden zusammen ein kleines Büchlein bei Nautilus herausgegeben, das sich eher sozusagen um die Weihen des Cocktails dreht, aber natürlich auch ein paar politische Implikationen. Hat.
Ja. Ja, genau. Und das Buch Arbeit ist nicht unser Leben ist tatsächlich auch, hängt unmittelbar auch mit dem Haus Bartleby zusammen, da das Haus Bartleby ein Teil der Conclusio des Buchs ist und da auch am Ende schon die E-Mail-Adresse steht, die darauf hinweist, hier, das ist ein Ausblick vielleicht für dich, wenn du immer noch Fragen hast, nachdem du das Buch gelesen hast und dich vielleicht zusammentun willst und nicht mit deinen, die Faust nicht alleine hochrecken willst, sondern
ja, und es gibt auch tolle Mitstreiter. Ja, Patrick Speth, promovierter Philosoph, hat ein tolles Buch gemacht, das tatsächlich auch heißt Und was machst du so? Ja, das ist so eine kleine Anleitung zu einem wirklich geistvollen Anarchismus. Ja, dieses Wort ist ja irgendwie so verpönt, aber sozusagen
geistvoller Anarchismus.
Ja, nee, also die Anarchie ist auch immer so belegt, irgendwie mit der, die Leute machen alles kaputt und eignen sich alles an und danach
ist es. Das ist ja alles besetzt. Kapitalismus darf man nicht sagen, ja. Sozialismus darf man nicht sagen. Es ist also letztendlich kommt es tatsächlich auch darauf an, irgendwie teilweise eine neue Sprache zu finden, um da vielleicht ein paar Leute aus den Ecken vorzulocken. Aber das ist, damit darf man, glaube ich, gar nicht anfangen. Also sicherlich.
Nö, warum auch? Ja, man kann ja dadurch, dass man einfach spricht und sich traut, auch Fragen zu stellen, schon so viel erreichen. Ne? Also die Frage nach der Miete, an wen zahle ich die und warum, finde ich eigentlich eine sehr dringliche und wichtige. Und da gibt es auch Lösungen, dann kann man sich auch selber ausdenken. Es ist auch nicht mehr so, dass wir total weit von irgendwelchen Eliten entfernt sind, aber wie wir ja erfahren haben, bei unseren, nennen wir es Forschungsreisen, ja, und es waren ja auch einfach Reisen, wo wir Leute kennengelernt haben, Expertinnen und Experten befragt haben zu den Themen. Teile davon sind schon auf der Seite hausbartleby.org, ja, wo man wirklich auch erfahren kann, dass wir jeder von uns auch gar nicht so weit weg ist von den Problemen der Zeit, die sich halt so stellen wie noch nie. Also sogar irgendwelche deutsche Bankmanager schreiben jetzt Bücher darüber, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und das eher graut mir da ein bisschen. Da kommt dann so aus der radikal-liberalistischen österreichischen Schule grauenhaftes Zeug. Ja, also da nehme ich mich lieber ein bisschen in Acht vor solchen Leuten und verbinde mich doch lieber mit Leuten, die ich persönlich irgendwie kenne und denen ich vertraue, Alex.
Ich glaube, damit warst du gemeint.
Ja, absolut. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, weil du so lange geredet hast.
Wir können ja Georg Kreisler was sagen lassen.
Genau.
Der fasst eigentlich alles wundervoll zusammen in einem brillanten Stück, dem man sehr gut zuhören kann.
Jetzt stell mir vor, wie Leute vorm Radio sitzen oder vorm Computer oder weiß ich nicht, mit Stöpseln im Ohr. Und sie sagen, ja, ist ja alles ganz schön und die Kritik ist ja auch richtig, das empfinde ich auch alles so und die haben total recht, aber am Ende muss ich dann meine verdammte Miete einfach doch zahlen. Wie macht ihr das dann persönlich? Wie kriegt ihr denn diese Balance hin aus Kritik und diesem Stichwort Karriereverweigerung, also zu sagen, nee, I'd rather not. Mhm. Und trotzdem natürlich darauf achten zu müssen, dass irgendwo die Kohle stimmt.
Also die Kritik ist zum einen, glaube ich, immer da. Also diese Haltung ist dann, also zumindest ist das meine Erfahrung, ist tatsächlich irreversibel. Also man kann sich da dem dann nicht mehr, also nichtsdestotrotz, am Ende bleibt der Kompromiss, weil wir sind ja nun nicht ins Erdloch gezogen oder in die Kommune. Da wollen wir auch nicht hin, sondern wir wollen ja hier sein und irgendwie was verändern und als Störfaktor auch auftreten. Und das, also ich bin freie Journalistin und also ich kriege das dann irgendwie so, also es ist ein Durchschlagen, so wie wir das alle irgendwie machen. Mhm. Aber tatsächlich irgendwie bei vollem Bewusstsein und nicht so, ja, irgendwie so die Kritik ist so mein Hobby und dann irgendwie im Job, wenn es dann irgendwie, dann halte ich die Klappe und sage da nichts, sondern im Gegenteil, ich sage da dann schon was oder eben wenn es darum geht, ja, könnte das vielleicht auch bezahlt werden oder diese Fotos sind jetzt eigentlich kein Geschenk oder also, aber da merkt man auch, an was für Grundfesten man da teilweise rüttelt, nur wenn man das mal benennt. Da kommt, also da muss man noch nicht mal irgendwie zickig werden oder sowas, sondern ganz höflich, ganz sachlich nur mal darauf hinweisen, dass das ja vielleicht irgendwie nicht den Tatsachen entspricht. Und dann rührt sich da also ein Widerstand und ein Unverständnis, wie man denn jetzt so. Also das ist so die Realität. Das ist auch der Teil an notwendigster Affirmation, den man sozusagen mitmacht. Aber eben dann dennoch immer wieder mit Störfaktorspitzen. Was soweit auch funktioniert, aber
absurderweise kann ich mir gut vorstellen, dass genau das Haus Bartleby wieder eine Einkommensquelle wird, weil die ganzen, die ganzen Thinktanks der großen Unternehmen und so wahrscheinlich total scharf drauf sind, mal eure Gedanken zu hören. Und das ist ja das Komische.
Ich fürchte, denen können wir vielleicht gar nicht so sehr weiterhelfen. Und bei denen wollen wir uns auch nicht bewerben. Ich habe furchtbare Angst vor einem Schicksal, wie es der Zentralen Intelligenzagentur widerfahren ist, die ich am Anfang wirklich sehr bewundert habe und auch sehr genau verfolgt habe und die sich jetzt alle mehr oder weniger als Berater von sehr etablierten Zirkeln wiederfinden. Mhm. Und da möchte ich auch wieder sagen, nein, selbst wenn ich es könnte, also selbst wenn ich so brillante Denker, Schreiber oder wie auch immer aus der Zentralen Intelligenzagentur überhaupt wäre, würde ich da nicht hinwollen. Das wäre ein Verrat an der Ausgangsidee und das geht nicht.
Aber wäre es nicht auch, stimmt das? Also wäre es nicht auch...
Kompromisse sind möglich natürlich.
Ja, beziehungsweise Subversivität dabei in Aussicht stellen, das ist wahrscheinlich tatsächlich unmöglich, weil sobald man da in diesem System drin ist, wird man natürlich auch zum Teil gefressen. Mhm. Aber trotzdem, solange das, was du vermittelst eigenen Einsichten und Ansichten vertrittst, ist es ja vielleicht sogar möglich, den einen oder anderen zum Nachdenken anzuregen.
Mhm. Aber vielleicht bin ich dazu naiv zu. Es gibt ja auch viele Betriebe, die sich sozusagen genossenschaftlich organisieren wollen oder so eine neue Organisationsform finden wollen. Und gerade für so einen Radiosender wäre das doch denkbar. Unabhängige Medien.
Euch nachher mal in die Chefetage.
Unabhängige Medien werden doch auch wirklich gebraucht, so sehr wie noch nie. Und ich glaube, da kann man mit dem Genossenschaftsmodell gerade in Medienbetrieben wirklich wahnsinnig viel erreichen und dann gewinnt eine riesige Glaubwürdigkeit dadurch, dass man wirklich unabhängig von Profitinteressen ist.
Ich glaube, die Taz hat gerade irgendwie Rekordeinnahmen.
Glaube ich gern. Ich empfinde die Taz ja nicht mehr als wirklich linke, progressive Tageszeitung, aber das kann sie auch wieder werden.
Ich habe nur gelesen, dass durch dieses Genossenschaftsmodell, dass es noch nie so gut gelaufen ist wie zurzeit. Aber was immer das auch heißt, weil die Summen, die ich da gelesen habe, habe ich auch gedacht, boah, davon kriegt man es wahrscheinlich natürlich auch nicht so richtig hin. Also es ist ja das Ätzende, auch das genau unabhängige Medien hin und her, aber Kosten tut das ganze Vermögen, wenn du das halbwegs...
Ja, komm, aber der Laden läuft, ist doch toll.
Aber eben auch bei allem Eindruck, den man vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob man den gewinnen konnte, aber also wir sind, was uns ganz wichtig ist, dass wir kein freudloser Dystopie-Zirkel sind, der jetzt irgendwie nur, also sicherlich, man muss auf ein paar Sachen hinweisen und das kann man aber auch ein bisschen sportlich machen. Also
für mich kam es nicht so rüber, aber ich sehe euch natürlich auch.
Ja, genau.
Wir sitzen hier weiter mit Clownsnasen.
Also eben, bei aller Kritik und die ist auch berechtigt und die kann man auch sportlich irgendwie vorstellen. vortragen und verwenden. Das ist ja eben auch die Sache, dass man sich da nicht darin ergeht und irgendwie eben in irgendein düsteres Leid abdriftet, sondern das ist schon irgendwie unsere Pose meinetwegen auch, weil wir das Gefühl haben, dass das taugt. Es ist Humor und Lebensfreude, aber eben auch kein Kabaretthaufen, der dann, wo man am Ende dann doch immer sagen kann, ja gut, ernst nehmen muss ich den ja nicht. Also das ist schon ein bisschen die der Angang, wo wir auch das Gefühl haben, dass wir damit ja viele zumindest, aber wobei das ist auch nicht nur junge Generationen, wir haben auch ganz viele Zuschriften bekommen von Menschen, die älter sind und
ich würde vorschlagen, ihr, die ihr da jetzt zuhört oder zugehört habt, mischt euch am besten selber ein. Ihr guckt euch das alles mal an. Haus Bartleby. Du hast Bartleby gesagt, richtig?
Ne? Ja.
Spricht man es so aus?
Well, I think Bartleby. I would prefer Bartleby.
Okay. Bartleby. Irgendwie Bartleby. Sowas. Ja. Ihr findet sie auch auf der fluxfm.de Seite und guckt es euch einfach mal an, könnt das da vertiefen, könnt euch dann vor allen Dingen selber, selber einbringen, wenn ihr dazu den Arsch hochkriegt. So.
Genau, ein Plan B gibt es immer.
Den gibt es sowieso immer. Hast du denn, sag mal noch ganz kurz, jetzt wirklich kompakt, weil wir irre lange geredet haben, was aber auch schön ist und weil es ja auch gepasst hat, das nächste Jahr bringt was im Haus Bartleby oder Bartleby?
Ja, naja, also jetzt so direkt zum Start des Jahres planen wir eine Gesprächsreihe. Also wie sagt man, sagen wir jetzt mal
die
Gesprächsreihe.
Wird Werk, ne? Heißen. Werk. Und findet statt im Leica in Neukölln ab 3. Januar 17 Uhr.
Mhm. Genau, wöchentlich. Also machen wir so 8 Wochen en suite, jede Woche. Und da werden wir uns, ja, illustre Leute, die in irgendeiner Weise, also tatsächlich sehr divers, vom Professor.
Genau, die neue Gedanken haben zu Arbeit, Muße und was soll der ganze Quatsch hier eigentlich auf Erden?
Wie auch diese Sendung sich gefragt hat, sozusagen. Alex und Anselm, ich danke euch sehr, dass ihr da wart.
Ja, herzlichen Dank.
Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Danke fürs Zuhören euch. Bis denn. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.